dass man gewurzelt sein soll in Christus und fest werden in ihm, im Glauben, im Vertrauen. Man soll nicht wankelmütig bleiben. Man soll fest an Christus halten. Später im Kapitel spricht er davon, dass man sich am Haupt festhält. Geistlich reif ist man, wenn man einigermaßen fest geworden ist im Glauben an Jesus Christus. Wenn Paulus nach Kennzeichen geistlicher Gesundheit ausschaut, er ist abwesend von einer der Gemeinden, Gruppen von Christen, die er ins Leben gerufen hatte, dann fragt er nach ihrem Glauben, nach ihrer Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus, auch nach ihrer Liebe. Da will er eine gewisse Reife, eine gewisse Festigkeit feststellen. Das zweite ist eine relative Selbstständigkeit in der Selbstversorgung. Am Anfang, wenn jemand zum Glauben kommt, dann braucht er Nahrung, aber diese wird von anderen verabreicht. Mit der Zeit aber muss er so weit kommen, dass er sich selbst ernähren kann. Wir kommen nie so weit, dass wir nicht Gemeinschaft brauchen. Aber wir müssen nicht abhängig sein für geistliche Ernährung oder für unsere Reinigung, für unseren geistlichen Schutz von anderen Menschen. Wir sollten auch imstande sein, selbstständige Schritte zu tun im Glauben. Also, man sollte hier eine gewisse Selbstständigkeit erreichen. Und dann spricht die Schrift vom Vertragen fester Speise. Wenn man neu zum Glauben gekommen ist, dann braucht man Milch. Man mag sogar fähig gewesen sein, schwierige Themen zu besprechen und zu bearbeiten, wenn man ein erwachsener Mensch war, gebildet war, als Nicht-Christ. Aber es ist sehr interessant zu beobachten, wie auch gelehrte Menschen eigentlich im Grunde Kinder sind, wenn es zum Geistlichen kommt. Deshalb üben sich manche Verkündiger grundsätzlich in größeren Versammlungen auf einem Niveau zu sprechen, das etwa einem 12-Jährigen entspricht. Weil sie wissen, auch erwachsene Leute, wenn sie nicht vorangekommen waren im Glauben oder vielleicht noch nicht bekehrt sind, dass sie auch nur auf dieser Ebene eigentlich geistliche Wahrheiten fassen können. In einer kleineren Gemeinde, wo man ungefähr weiß, wie es mit den Leuten bestellt ist, kann man vielleicht sich dann unter Umständen etwas anderes leisten. Aber auch dort ist es richtig und gesund, wenn immer wieder Menschen zum Glauben kommen und die sind dann Kinder. Und dann muss man sich ihnen anpassen. Allerdings muss auch dieses gesagt werden, nicht jeder Christ sollte erwarten, alles zu verstehen oder mitzunehmen, zu behalten, das in einer Versammlung von Gläubigen gesagt oder beigetragen wurde. Wir brauchen nicht den ganzen Laib Brot mitzunehmen, der hier offeriert wurde. Wir können uns eine Scheibe abschneiden und dann die mitnehmen. Und wenn Sie etwas behalten, daran können Sie vielleicht eine ganze Zeit daran arbeiten. Und das ist dann auch ein Stück Nahrung, an dem man zehren kann. Aber man sollte dann mit der Zeit festere Speise vertragen können. Paulus spricht davon im 1. Korintherbrief einige Male. Ich lese noch die Stelle aus Hebräer Kapitel 5. Wo der Schreiber dort von diesem Thema spricht. Hebräer 5, ab Vers 11. Dieses Mal lese ich nach der Elberfelder Übersetzung. Oft habe ich eine eigene Fassung dabei. Wenn es Sie interessiert, warum es immer anders war, als es in Ihrer Bibel war. Über diesen haben wir viel zu sagen, das heißt über den Melchisedek, und was mit Worten schwer auszulegen ist. Warum? Nicht, weil er es nicht tun könnte, er als Schreiber, er weiß schon Bescheid über dieses Thema, aber er nimmt Rücksicht auf seine Leser. Auch Jesus hat einmal Rücksicht genommen auf seine Jünger, ihr könnt es noch jetzt nicht verkraften. Deshalb nimmt er Rücksicht auf sie. Das ist auch am Platz. Ihr könnt es nicht es ist schwer auszulegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürft ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind, der Worte Gottes, die er ausgesprochen hat. Elemente des Anfangs, das heißt das Grundsätzliche, das zum Anfang des Glaubenslebens gehört. Reichsgottesarbeiter machen sich mal Gedanken, manch oft Gedanken darüber, was ist es, das ein junger Christ zuerst braucht? Ich persönlich bin der Meinung, das wird wohl verschieden sein, von Land zu Land, Gegend zu Gegend, Situation zu Situation. Allerdings im Allgemeinen gibt es schon einige Dinge, die ein Christ normalerweise gleich am Anfang lernen sollte. Zum Beispiel die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Ja. Denn das ist unsere Nahrung. Wenn ein Christ das nicht weiß, dann kann er gleich eine ganze Menge verpassen. Für die biblischen Schreiber war das offenbar schon selbstverständlich. Ihnen ging es um das, was im Worte Gottes ist. Was muss man zuerst weitergeben? Welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Das ist sehr traurig. Hier haben wir es mit Rückfälligen zu tun. Sie waren einmal so weit, dass sie mehr hätten verkraften können. Aber irgendwie waren sie so weit gekommen, dass sie nicht mehr die schwereren Wahrheiten der Schrift verstehen konnten oder sich damit befassen konnten. Das ist traurig, wenn Christen irgendwie aus irgendeinem Grunde zurückgehen in ihrem Glauben, anstatt vorwärts zu kommen. Dann brauchen sie wieder Milch, dieselbe Speise, die sie am Anfang brauchten. In diesem Fall ging es darum, dass sie von der Mitte weggerückt waren. Die Mitte ist Jesus Christus und sein Opfertod. Von dieser Mitte waren sie abgerückt. Und wenn das der Fall ist, dann mag man noch so komplizierte Lehren betrachten können. Aber geistlich ist man rückfällig und man kann eigentlich, man wird dann blinder. Die Sicht nimmt ab, die Sichtfähigkeit nimmt ab. Und man ist nicht mehr fähig, wirklich geistliche Wahrheiten aus dem Wort Gottes zu verstehen. Da muss man wieder zur Milch des Evangeliums. Vers 13, denn jeder, der noch Milch genießt oder braucht, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. So wird die Schrift auch genannt, Wort der Gerechtigkeit. Das, was der gerade Weg ist, der Gott gefällt. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, für Reife, Mündige, die vermöge der Gewohnheit geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Übrigens an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Wink geben für unseren Umgang mit jungen Christen. Erwarten wir nicht, dass junge Christen schon bald reif sind in dem Sinne, dass sie unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Der Schreiber hier sagt, das gehört zum Reifsein. Wir erwarten oft sehr viel an Heiligung von jungen Christen. Da müssen wir Geduld haben, bis sie einsehen und unterscheiden lernen. Wir müssen es ihnen dann oft sagen. So ist es auch im Natürlichen. Das kleine Kind muss von uns gereinigt werden und so müssen wir manchmal mithelfen und dafür sorgen, dass ein junger Christ, der sich besudelt hat, dann wieder sauber wird. Aber mit der Zeit sollte er schon so weit kommen, dass er selbst weiß, was gut und böse ist und sich reinigen kann und seine Sünden bekennen kann. Aber ich lese noch den ersten Vers in Kapitel 6. Deshalb, weil sie nicht fähig sind, das feste Speise zu verkraften, nimmt er Rücksicht, aber er wird doch weitergehen, langsam weitergehen zu schwererem. Deshalb das Wort von dem Anfang des Christus lassend, das heißt, Ich werde euch versuchen weiterzuführen, sodass ihr vorankommt. Lasst uns fortfahren zum vollen Manneswuchs oder zur Reife hin und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott und so weiter. Das waren Themen, die damals besonders unter Juden wichtig waren, im Zusammenhang mit dem Alten Testament. Da musste einiges geklärt werden, damit sie wussten, wo ist nun eigentlich die neue Botschaft des Evangeliums und wo lässt sie sich abgrenzen vom Alten und wo ist Kontinuität. Übrigens ist das heute immer noch oft eine Schwierigkeit für uns zu wissen, wo ist das Neue, das Andere zwischen Altem und Neuem Testament und wo haben wir Kontinuität. Also feste Speise, darüber könnte man eine ganze Menge sagen, was ist feste Speise und so weiter. Ein sehr schönes Thema, aber ich gehe weiter. Wir hatten auch schon gestern Abend gesprochen von geistlicher Denkweise. Und dies ist ein Thema, das für mich ein sehr großes Anliegen ist. Geistliche Denkweise, dazu will ich lesen aus 1. Korinther 3. Dort die ersten drei Verse. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Er sagt dies in der Vergangenheitsform und man fragt sich, wann war das? Es scheint im Zusammenhang zu sein, in der Zeit gewesen zu sein, als sie zum Glauben gekommen waren. Und das fällt mir auf. Paulus hat offenbar bald erwartet, dass die Christen mehr vertragen als nur Milch. Er erwartet also, dass in einigen Wochen Christen schon stark gewachsen sind und schon mehr verkraften können als nur Milch. Aber er sagt, irgendwie blieb es bei euch da. Ich musste immer wieder zurück zur Flasche kommen. Ihr konntet nichts anderes vertragen. Bei Kindern ist das verschieden, auch bei Müttern, wenn sie ihre Kinder füttern. Die einen bleiben natürlich länger bei der Milch, andere stillen auch natürlich viel länger. Andere Mütter aber, die greifen dann schnell zu Gemüse oder zu etwas anderem, fangen schon an, das daneben bei zu füttern. Das ist für mich immer wieder interessant, wie Mütter da andere Entscheidungen treffen. Ich war ganz dabei, als meine Frau mit ihren Kindern umging. Das war für mich interessant, was die da zu essen bekamen und so weiter. Also, ich finde das interessant, dass Paulus so viel Erwartungen gestellt hat bei seinen Jungbekehrten. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise oder feste Speise. Denn ihr vermochtet es noch nicht. Aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Ein Unmündiger ist fleischlich, ein Reifer ist geistlich. Das ist das Kriterium des Apostels. Kriterium des Erwachsenseins, geistliches Denken. Es geht hier um die Denkweise, wie man gewisse Dinge beurteilt. Wie beurteilen wir Dinge? Dies ist ein sehr großes Thema. Es gibt viele Christen, die wissen nicht, was das Wort fleischlich bedeutet. Ich habe selbst lange gerungen mit diesem Begriff. Es hat mir lange gedauert zu fragen oder die Antwort zu bekommen, was meint eigentlich Paulus mit Fleisch oder fleischlich sein, fleischlich denken. Im Pietismus hat sich das irgendwie breit gemacht, haben die Leute die Auffassung, dass Fleischlichkeit sehr bald mal mit Sexualität zu tun hat. Ich weiß nicht genau, warum das ist, aber vielleicht ist das heute nicht mehr so der Fall. Mir scheint, ich hatte fast diesen Eindruck, dass Leute dann sehr schnell an dieses Thema dachten. Fleischlichkeit hat noch mit viel mehr zu tun als das. Es hat auch nicht nur damit zu tun, dass man gern Fleisch isst. Auch das nicht, obwohl das fleischlich sein kann. Ja. Fleischlich sein kann sein, dass man sehr Acht gibt auf das, was man isst. Ich habe von einem Mann Gottes in Kanada sehr viel gelernt und er hat sehr großen Wert gelegt auf unseren Appetit. Wie wichtig ist uns das, was wir in den Mund nehmen? Ja. Wie schnell äußern wir uns über das, was auf dem Tisch ist? Entweder passt es uns grundsätzlich nicht oder die Temperatur passt uns nicht. Wie großen Wert legen wir darauf, dass wir das bekommen, was wir möchten? Es gibt Häuser, da werden die Kinder erzogen, um zu wählen, was sie haben möchten. Glücklicherweise bin ich nicht so erzogen. Ich habe heute noch Schwierigkeiten, wenn meine Frau fragt, was möchtest du zu essen haben? Bei mir ist die Philosophie des Essens diese. Das Menü plant die Hausfrau, nicht der, der zu Tisch kommt. Der nimmt, was er kriegt. Ja. Zu Hause ist kein Restaurant. Und weil ich zu wenig Erfahrung habe im Auswärtsessen, fällt es mir auch schwer, dort zu wählen. Was oft haben die auch gar nicht, was man zu Hause hat. Ja. Merkwürdigerweise gibt es da ganz andere Menüs. Ja. Wenn man das mal was Vernünftiges haben will, muss man wieder nach Hause kommen. Also ich glaube, Sie bekommen langsamerhand Vertrauen in meine Frau als Köchin. Sie sind auch eingeladen bei uns. Nun kommen Sie nicht alle gleich, aber wenn Sie kommen, dann können Sie sich voraus melden, dann versuchen wir Platz zu machen. Das ist eine Stelle, an der wir fleischlich denken können. Was heißt fleischlich sein? Was ist Fleisch? Nun, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich will jetzt diesen Vortrag hier nicht halten, aber an dieser Stelle möchte ich sagen, wenn die Schrift von Fleisch spricht, dann spricht sie manchmal natürlich auch von dem Fleisch von geschlachteten Tieren. Aber in diesem Zusammenhang spricht sie von Fleisch als dem leiblichen Teil von etwas, das lebt. Das mag ein Tier sein, ein lebendiges Tier ist Fleisch. Ein lebendiger Mensch ist Fleisch. Das heißt, jemand, der in einem Leib wohnt und immer noch lebt. Das heißt, es ist lebende Leiblichkeit. Und wenn jetzt jemand fleischlich ist, dann legt er Wert auf die lebende Leiblichkeit und auf das, was mit dieser Leiblichkeit zu tun hat. Er legt Wert darauf, wie seine unmittelbare Umwelt aussieht, seine Wohnung. Das ist ihm sehr wichtig. Sein Fahrzeug ist ihm sehr wichtig. Passen Sie mal auf, worüber Leute sprechen. Das ist ihre Welt. Ist die Thematik irdischer Art, konkreter Art, physikalischer Art? Dann weiß man, das Denken ist fleischlich. Wenn das die Tendenz ist. Geistliche Christen können auch über die Welt, die Schöpfung Gottes sprechen. Aber wenn das einzige Thema ist, dann sind sie nicht geistlich. Die Frage ist, wo tendieren meine Gedanken hin? In welcher Welt bin ich zu Hause? In dieser oder in der anderen? Woran denke ich, wenn ich ganz alleine bin? Dieser Mann Gottes, den ich eben erwähnt habe, stellte gern diese Frage. Und er hat gesagt, wenn du ganz allein bist und niemand kontrolliert dich und du brauchst dich gar nicht jetzt zu schützen, du brauchst nichts vorzumachen, ja? Du brauchst keine Rolle zu spielen, jetzt kannst du sein, was du bist und tun, was du willst. Woran denkst du dann? Das ist die Welt, in der du lebst. Wenn das die konkrete Welt ist, und es mag noch so schön sein, dann bist du fleischlich gesinnt, würde er gesagt haben. Da kann man dann auch aufteilen, ist es die Sünde in der sichtbaren Welt oder ist es das Geschöpfliche? Das kann die Natur sein, braucht nichts mit Sünde zu tun haben direkt. Aber es ist Sünde, weil die Gedanken nicht beim Herrn sind, dem Schöpfer. Es ist eine Form von wichtiger Nehmen des Geschaffenen als des Schöpfers. Wussten Sie, dass das ein Schritt ist im Abfall von Gott in Römer 1? Dass man die Schöpfung wichtiger nimmt als den Schöpfer. Dies ist ein Kriterium, woran jeder sich selbst messen darf. Es ist meine Aufgabe, Ihnen das Kriterium vorzulegen, aber es ist Ihre Aufgabe, sich selbst zu messen. Wo stehen Sie jetzt in Bezug auf diese Kriterien? Denken wir geistlich, denn ihr seid noch fleischlich, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Die Korinther hielten sich auf in der Begegnung miteinander an äußerlichen Dingen. Und deshalb entstand Neid und Streit und so weiter. Denn wenn die Gedanken alle bei Jesus sind, dann ist keine Ursache für Neid. Neid entsteht dort, wo das Äußerliche betont wird. Streit entsteht dort, wo das Äußerliche wichtig geworden ist. Bei Jesus entsteht kein Streit. In Römer Kapitel 12 heißt es, einer komme dem anderen zuvor in der Ehrerbietung. Bei geistlichen Christen braucht es keinen Streit zu geben, wer erst durch die Tür geht. Das kann ein schöner Streit sein, aber das ist kein richtiger Streit. Ja. Einer komme dem anderen zuvor in der Ehrerbietung. Ja. Da macht es sich oft bemerkbar. Aber wer wirklich geistlich ist, der erfährt diese Dinge nicht. Ja, dann kann jemand vielleicht sagen, sündige denn geistliche Christen nicht? Nicht als geistliche Christen, als fleischliche sündigen sie, denn geistliche Christen sind auch noch ein Stück fleischlich. So. Niemand von uns ist nur geistlich. Niemand von uns ist fertig. Niemand von uns ist frei von seinem Leib. Und solange wir in diesem Leib sind, tendieren wir dazu, diesen Leib wichtig zu nehmen. Jetzt gibt es natürlich hier eine Spannung. Paulus sagt, dass wir für unseren Leib zu sorgen haben. Er ist ein Tempel. Und man muss auf den Tempel aufpassen. Paulus nimmt seinen Leib sehr wichtig. Jetzt ist es die Frage der Perspektive. Von welchem Gesichtspunkt aus gebe ich Acht auf das Äußerliche? Meinen Leib, das, was ich esse, das ist nicht unwichtig. Meine Wohnung, ich lasse sie nicht verkommen. Mein Auto, es muss gepflegt werden. Die Umwelt, ich muss aufpassen, wie ich mit ihr umgehe. Von welcher Perspektive tue ich das? In welchem Zeichen tue ich das? Das ist die Frage. Wenn ich das als, wie Paulus sagt, von Jesus geschickt tue, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Ich kann in den Wald gehen und Bäume fällen, wenn ich vom Herrn dahin geschickt werde. Ein Förster muss wissen, dass er das im Namen Jesus tut. Jemand, der in der Erde buddelt, in die Grube hineingeht, muss wissen, dass der Herr ihn dorthin geschickt hat. Jemand, der mit Metall umgeht, soll wissen, der Herr hat mich hier geschickt, mit Metall umzugehen. Was immer es ist, dass Sie fassen zwischen Morgen und Samstag, da müssen Sie wissen, dass der Herr Sie geschickt hat, das zu tun. Im Namen des Herrn. Wenn wir das im Namen des Herrn tun, wir machen auch Fehler dabei, die Welt ist nicht rein, das ist klar. Wenn wir das im Namen des Herrn tun, dann können wir dabei geistlich gesinnt sein. Aber wenn wir merken, wir haften daran, die Prioritäten sind nicht richtig, es geht um uns selbst, es geht um das Irdische und so weiter, dann merken wir eine Fleischlichkeit an dieser Stelle. Da müssen wir uns heiligen und reinigen lassen. Wir sprachen ja am Anfang dieses Themas davon, dass es ein Wachstum vom Ungesunden ins Gesunde gibt. Das ist die Stelle der Korrektur. Dann spricht der Hebräerschreiber, nehmen wir noch einmal den Text in Hebräer 5. Er hat dort etwas erwähnt, das wir noch extra erwähnen wollen. Ein fünftes Kriterium von Mündigkeit, geistlicher Reife, ist Sprechfähigkeit. So möchte ich es einmal nennen. Der Schreiber hier spricht davon, dass man Lehrer sein müsste, schon Lehrer sein müsste. Denn da ihr der Zeit nach, Vers 12, Lehrer sein solltet, bedürftet ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente und so weiter. Lehren ist in der Schrift ein sehr allgemeines Thema. Es gibt verschiedene Arten des Lehrens. Es gibt das Lehren mit Autorität. Es gibt das Mitteilen von Lehrinhalten, das kann jeder Christ tun und so weiter. Es gibt das Lehren in der Evangelisation, auch das ist Lehren nach Apostelgeschichte 3, ist es wohl, oder 4. Sie lehrten die Leute, sie evangelisierten auf der Straße oder irgendwo. Das Mitteilen der Wahrheit des Evangeliums, das Mitteilen der Lehre von Christus ist Lehren. Jeder Christ darf Lehrelemente, Lehrinhalte weitergeben. Und wenn es nur satzweise ist. Wenn Sie ein Christ sind, können Sie einem anderen etwas weitergeben. Sind Sie dazu fähig? Können Sie sprechen? Sind Sie geistlich schon so weit, dass Sie Sätze formulieren können für Jesus? Oder sind Sie noch unmündig? Und müssen Sie Wort für Wort, wie das bei kleinen Kindern geschieht, lernen. Papa, Mama, heiß und so weiter. Manche Christen können nur stammeln. Es ist wichtig, dass wir hier wachsen in der Fähigkeit, uns über die Wahrheit Gottes auszudrücken, in der Gemeinde und auch in der Welt. Wie stark ist meine Sprechfähigkeit für Jesus? Dabei muss man wieder vorsichtig sein. Es gibt hier eine Grenze, man muss wieder differenzieren. Die Schrift erwartet von jedem Christen, dass er etwas sagt bzw. mitteilen kann. Aber mit der Zeit macht es sich bemerkbar, wo die Stärken sind, wo man stark ist. Petrus teilt alle Fähigkeiten des Christen auf in zwei Gruppen. Die einen, die haben die Fähigkeit von Gott bekommen, mehr in der Tat etwas für Gott zu tun. Die sollen dann, was sie tun, in der Kraft Gottes tun. Die anderen haben irgendeine Fähigkeit mit dem Munde. Sie sprechen. Der eine tut das auf diese Weise, der ruft auf, der tröstet. Der andere tut das eher lehrenderweise, der andere tut das wieder anders. Es gibt eine Anzahl von Sprechgnadengaben, mit Wortgnadengaben. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass wir so weit kommen müssen, dass wir predigen können, dass wir fähig sind, Vorträge zu halten. Das sind Stärken gewisser Christen, die können länger über ein Thema sprechen. Einige von uns können das vielleicht nur mit ein paar Sätzen, dann hört es bald auf. Die Frage ist, bin ich grundsätzlich fähig, nachdem das Gott es mir schenkt, etwas über Jesus zu sagen, über sein Wort, mich auszutauschen, dort, wo der Herr mich gebrauchen will. Sechstens, die Fähigkeit, Verantwortung für andere zu übernehmen. Übrigens, ich habe hier noch aufgeschrieben, Zeuge sein. Jesus Christus erwartet von jedem seiner Nachfolger, dass er ein Zeuge Jesu Christi ist. Das gehört auch zur Sprechfähigkeit. Also, jetzt sechstens, die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, und zwar für andere. An der zweiten Stelle sprach ich von relativer Selbstständigkeit in der Selbstversorgung. Das heißt, Fähigkeit, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Mit der Zeit aber muss man auch so weit kommen, dass man fähig ist, Verantwortung für andere zu übernehmen. Paulus spricht einmal von diesen zwei Aufträgen eines Christen in Galater 6, in einem Text, der manchen Christen etwas Schwierigkeit bereitet, weil Paulus einmal sagt, jeder soll die eigene Last tragen, und dann wird einmal sagt er, vorher hatte schon wohl gesagt, jeder trage des anderen Last. Ja, soll ich dann beides tun? Natürlich, beides. Ja, dann bleibt ja nichts übrig für, ja, wenn jeder seine eigene Last trägt, dann muss es ja keinen anderen geben, der meine trägt, und ich brauche dann auch nicht des anderen zu tragen. Ja, wenn Sie so mathematisch denken, dann werden Sie wohl fleischlich denken. Denn irgendwie ist es doch möglich, die eigene Last zu tragen und auch noch die Last des anderen. Das ist möglich. Übrigens, interessant ist eine Stelle im Alten Testament, Psalm 68, Vers 19, glaube ich, ist es. Gepriesen sei der Herr. Und beim Luthertext, glaube ich, heißt es so, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Das ist nicht weit vom Fleck. Das trifft die Sache ziemlich gut. Etwas genau übersetzt könnte es so sein, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er Lasten für uns. Er trägt ja uns auch. Er trägt uns, er trägt unsere Lasten, und doch tragen wir unsere Lasten. Das heißt, er trägt uns, während wir unsere Lasten tragen. Vor vielen Jahren durften wir eine Reise nach Israel machen, und in jener Zeit war meine Frau körperlich etwas schlecht dran. Sie wagte die Reise, und es war für sie auch sehr interessant, nur in Israel geht es ja immer bergauf, bergab. Und wenn es bergauf ging, dann ist sie schon gelaufen, ich musste sie nicht tragen. Ich habe sie schon manchmal getragen, aber dort musste ich das nicht tun. Aber was habe ich getan? Ich habe von hinten geschoben. Es gibt Leute, wenn man marschiert, wenn man, wie sagt man das, wandert, ja, mit dem Rucksack und so weiter, die Schwächeren, bei denen muss man vielleicht beim Rucksack so ein bisschen unten heben, ja, die tragen ihre Last schon, aber ich helfe im Tragen der Last. Und so können wir einander unter die Arme greifen, wie wir das so schön sagen. Jeder trägt seine eigene Last, ist bereit dazu. Aber wenn es so schwer wird, es gibt ja auch ein Auf und Ab im Leben. Herr Krause hat heute Morgen erzählt von seinen Eltern, wie es jetzt gerade schlecht geht. Das ist nicht immer so. Manchmal geht es besser. Und dann, wenn wir mehr Lasten zu tragen haben, dann wollen wir einander helfen, die Last zu tragen. Es ist ja nicht Sünde, wenn ein Christ mal einen Down hat. Das ist ja Neudeutsch. Das verstehen Sie inzwischen. Es ist nicht notwendigerweise, passen Sie gut auf, es ist nicht notwendigerweise Sünde, für einen Christen depressiv zu sein. Das kann mal sein, aber da wollen wir einander helfen. Paulus erzählt von einem Mann, der tief unten ist, hatte seine Sünden bekannt. Aber sagt zu den anderen Christen, helft ihm, zeigt ihm Liebe, zeigt ihm, was Vergebung heißt, damit er nicht verschlungen wird in seiner Not. Er drohte unterzugehen alleine, man musste ihm helfen, wieder hochzukommen geistlich. Rein war er geworden, Vergebung ja, aber psychisch wurde nicht fertig mit seiner Vergangenheit offensichtlich. Das kann eine Sündennot sein, wenn wir uns geistlich wiederholt haben, aber wir sind noch nicht stark genug, um vorwärts zu kommen. Da wollen wir einander helfen, neue Schritte zu tun. Es kann sein, dass plötzlich eine zu große Last kommt und so weiter. Da wollen wir einander helfen, die Last zu tragen. Das ist ein Stück, ein Zeichen der geistlichen Reife, wenn wir einander helfen können, die Last zu tragen. Ich möchte noch zum Schluss dieser Woche auf einige Bereiche geistlichen Wachstums zu sprechen kommen und mit diesem dann dieses Thema abrunden. Gewisse Bereiche, in denen es gilt, anders zu werden, das zu werden, was ich sein soll. Ich gehe jetzt von 2. Petrus 3, Vers 18 aus. Petrus hat einmal auch das Wachstum des Christen aufgeteilt in zwei Gruppen. Die Gnadengaben teilt er auf in 1. Petrus 4, in zwei Gruppen. Alle Bereiche des Wachstums teilt er auf in zwei Teile. Das ist der letzte Vers, den Petrus uns hinterlassen hat in seinen zwei Briefen. 2. Petrus 3, Vers 18. Wachst aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachst in der Gnade, wachst in der Erkenntnis. Es ist nicht leicht zu verstehen, was Petrus hier wirklich meint. Ich habe mir versucht, Gedanken zu machen darüber. Wieso spricht er nur von diesen Zweien? Warum spricht er zum Beispiel nicht von der Frucht des Geistes? Das ist doch auch etwas, worin man wachsen soll. Warum spricht er nicht von der Heiligung? Das ist doch auch etwas, worin man zunehmen soll. Oder ist vielleicht Heiligung und Frucht des Geistes hier eingeschlossen? Mir scheint, das ist der Fall. Und dann kann man sich fragen, was ist der Unterschied zwischen Gnade und Erkenntnis? Warum sagt er nicht Weisheit? Sagt nicht der weise Salomo, Weisheit ist das Wichtigste? Ja, und dann kommt jemand sagt, aber die Liebe ist doch das Wichtigste, ist doch das Größte. Nein, ist nicht das Größte. Weisheit ist das Wichtigste. So. Ja, steht doch in 1. Korinther 13 geschrieben, Vers 13, Liebe ist das Wichtigste. Nein, es steht nicht geschrieben. Wenn das bei Ihnen so steht, dann haben Sie die falsche Übersetzung. Die Liebe ist größer unter dreien. Glaube, Hoffnung, Liebe. Liebe ist größer, nicht das Größte. Größer denn Glaube oder Hoffnung. Weil an dieser Stelle sie die anderen zwei überdauert. Ganz einfach. Die Liebe hört nie auf. Wo habe ich das gesehen? Irgendwo steht das. Da, ja. Fällt nie dahin, ja, hört also nie auf. Ja, Petrus hätte von Weisheit sprechen können, er hätte von Liebe sprechen können und so weiter. Das sind alles wachstumsfähige Elemente. Mir scheint, Petrus will hier oder könnte hier auf zweierlei hingewiesen haben. Auf zwei Verantwortungsbereiche. Paulus spricht einmal davon, dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Wir folgen Jesus nach. Das ist aber ein Wort, das vielleicht nicht ganz die Sache trifft. Das heißt, wenn die 12 Jünger Jesus nachgefolgt sind, dann sind sie ja nicht immer gerade hinter ihm hergelaufen, sondern mit ihm gelaufen. Und sie haben auf ihn geschaut. Das Nachfolgen bezieht sich eigentlich auf das Beobachten des Lehrers, des Christen. Man beobachtet ihn. Aber im Laufen, in der Bewegung ist man bei ihm. Wir halten Schritt mit Jesus Christus. Von Noah und Henoch heißt es, sie gingen, hielten Schritt mit Gott, wandelten mit Gott. Gott kann viel für uns tun, aber er erwartet auch einiges von uns. Er tut nicht alles für uns. Er wirkt in uns, auch das, was wir tun sollen. Aber wir sollen zu der Entscheidung kommen, dass wir es tun wollen. Wir wandeln also nicht nur hinter Gott her, sondern mit Gott. Und das ist etwas, das er tut, und wir können das gar nicht tun. Und er erwartet aber auch einiges von uns. Petrus beginnt mit dem Verantwortungsbereich Gottes. Das heißt, wir sollen das annehmen, was Gott für uns tut. Gnade ist der Bereich Gottes. Gnade ist hier ein sehr großes Wort, ein umfangreiches Wort. Bezieht wohl alles das ein, das Gott in unserem Leben tut. Gnade ist, wenn wir Sünder sind, Vergebung. Und da wir Sünder bleiben, das heißt die Tendenz zu fehlen immer bei uns bleibt, brauchen wir immer Vergebung. Das gehört in dieses Thema hinein. Wachst in der Vergebung. Das heißt, lasst euch reinigen. Aber Gnade heißt auch die ganze Hilfe Gottes für Nachfolge, Dienst, Leiden und so weiter. Mir scheint, Paulus teilt hier also auf. Ich habe schon gesprochen von der Reinigung. Lassen Sie mich etwas näher darauf eingehen, was die Gnade also einschließen könnte. Man könnte jetzt bei der Heiligung stehen bleiben, aber das will ich nicht tun. Ich möchte zum zweiten Teil kommen von der Gnade als Befähigung. Jesus sagt einmal zu Paulus, wenn Paulus ihn anruft in seiner Not, der Feind schlägt ihn immer wieder, ein Dämon schlägt ihn, heißt es. Übrigens, da merken wir, dass es nicht Sünde ist, Anfechtungen zu haben vom okkulten Bereich. Es gibt Seelsorger, die bürden, liebe Christen, ein falsches, schlechtes Gewissen auf, wenn sie ihnen erzählen, diese Christen erzählen den Seelsorgern, was sie vielleicht hören oder erleben. Es kann ein Zeichen sein, dass hier eine Brücke ist, das heißt, dass man Dinge zu bereinigen hätten. Aber es kann sein, dass sie alles bereinigt haben. Sie haben alle Brücken abgebrochen zwischen ihnen und dem okkulten Bereich. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Feind nicht versuchen wird, seinen Raub wieder zurückzukriegen, dass er hier hat abgeben müssen. Das kann es sein, dass der Feind sich bemerkbar macht, sogar akustisch oder körperlich. Man spürt etwas, aber das muss nicht Sünde meinerseits sein. Das kann eine reine Anfechtung sein, aber Anfechtung ist nicht Sünde. Paulus hat das erlebt. Er sagt, wir wissen nicht wie. Und es hilft rein, nicht zu spekulieren, ob es die Augen waren oder was es war. Es ist wichtig hier zu beachten, das kann irgendein Thema sein. Der Feind kann irgendetwas gebrauchen, ohne zu schlagen. Und das ist schwer, wenn der Feind uns immer wieder schlägt. Und da ist Paulus zu Jesus gekommen und hat gesagt, bitte, nimm das doch von mir. Und dann sagt Jesus dieses Mal, übrigens, auch das sollten wir wissen, wie Gott hilft, wenn wir zu ihm beten. Es gibt Leute, die sind immer darauf abgestellt, dass Gott ihnen die Not wegnimmt. Wenn sie beten, Herr, gib mir einen Parkplatz, dann muss immer der Parkplatz da sein. Ja? Und wenn es ihnen schlecht geht körperlich, dann muss es eine Heilung sein und so weiter und so weiter. Gott kann die Not beheben. Wenn die jungen Menschen eine Prüfung vor sich haben, morgen früh, ja, dann können sie beten, Herr, hilf mir. Und wenn die Prüfung abgeblasen ist, ist das natürlich die schönste Nachricht. Ja? Aber es könnte ja sein, dass Gott in der Not hilft. In der Prüfung. Das wäre auch schön. Man muss leider die Prüfung stehen, ja. Das ist nicht immer leicht, man muss ein bisschen denken und ein bisschen so versuchen, einiges aus dem Gedächtnis, aus wo man es gespeichert hat, zurückzuholen.